Ich bin eine Predigt der City Church Würzburg. Predigten der City Church Würzburg gibt es im Internet.
Im Internet
unter www.citychurch.de.
Guten Morgen zu einer weiteren Predigt über das Thema der wilde Messias. Entwaffnung, was heißt das? Entwaffnung heißt, ich lege meine Waffen ab, ich bin vielleicht besiegt von jemandem, der noch bessere Waffen hat. Bei Entwaffnung geht es um zwei Parteien, zwei Gruppen oder maximal zwei Leute, mindestens zwei Leute. Um etwas, was geschieht und was nicht unbedingt mit materiellen Waffen zu tun hat. Aber ich hoffe, es ist heute Morgen keiner da, der eine Kalaschnikow mitgebracht hat. Wir haben am Eingang auch noch keinen Nacktscan oder sowas. Also, mit welchen Mitteln, mit welchen Waffen kämpfst du? Und welche Waffen bist du von anderen Menschen gewohnt? Ich habe mir die Frage gestellt, hey, war Jesus Pazifist? Was hätte Jesus gesagt, wenn er auf Woodstock wäre? Also die letzte Frage überlasse ich Christoph, aber die erste Frage, war denn Jesus Pazifist? Pazifist ist niemand, der vom Pazifik kommt, sondern der auf den Einsatz von Militär, Macht und Gewalt verzichtet, der einen Glauben hat an friedliche Lösungen, an diese Kraft der Entwaffnung. Und vielleicht ist das mit dem Thema Entwaffnung, wo du am ehesten damit was anfangen kannst, der Humor. Es gibt ja so den Satz, selig sind, die über sich selbst lachen. Das findest du nicht in der Bergpredigt, obwohl Gott bestimmt viel Humor hat und Jesus auch. Aber leider ist, glaube ich, kein einziger Witz von Jesus überliefert worden. Also, wenn du über dich selber lachst, dann hast du lebenslang immer was zu tun und viele Gelegenheiten. Und ich habe gedacht, ich nehme euch mal mit rein in eine Predigtpanne von der Frau Teschke. Die kriegt ja schon regelmäßig Feedback, gell, von den Predigten, Kritik und manchmal auch was Nettes. Und eine ganz alte Frau sagte mal, Mensch, Frau Teschke, jetzt Sie mit Ihren dauernden, schweren Themen, machen Sie mal was Leichtes und vor allen Dingen entspannen Sie sich mal. So, ich nehme das zu Herzen, vor ein paar Monaten, gell, Sonntag um 8, ich bin auch dran, also um 11, wach um 8 auf und denk, komm, Baby, entspannen und sitze da vor meinem Bett und bete und meine Bibel aufgeschlagen und mein Skript und entspanne so schön, dass ich einpenne. Ich schlafe also bis 20 nach 10 und meist ist gut, wenn die Mitarbeiter so gegen 10, kurz nach 10 hier sind und wache dann auch ganz entspannt auf. Ich merke dann erst nach 5 Minuten, dass ich an diesem Sonntag dran bin und stürze also in mein Auto, fahre über alle roten Ampeln mit 80 durch die Stadt, habe einen guten Schutzengel und bin so 10 nach 11 da. Habe zum Glück jemand den Markus von der Technik erreicht, der mich noch beruhigt hat und merke nicht, dass ich in der Aufregung meine alte Hose anhab vom Umzug mit Farbflecken und mein blaues T-Shirt falsch rum. Aber zum Glück ist ja das Mode, das T-Shirt falsch rum anzuziehen, wo die Nähte also außen sind und der Waschzettel hinten rausguckt. Und ich beginne mein Thema ganz entspannt, wie meine Freundin mir geraten hat, das Thema Gott kümmert sich. Ja, oder ich mag Witze, gute Cartoons über das Thema Theologie oder Psychologie oder Therapie. Zum Beispiel diesen guten Witz von Luigi. Als Luigi wieder mal seinen Revolver verbummelt hatte, sagte der Boss nur, du, das macht mich unheimlich betroffen. Und jeder von uns spürte, dass die Gruppentherapie echt was gebracht hatte. Also, ich glaube, so eine super Gruppentherapie, die durchaus was sehr Positives sein kann, haben die Jünger vielleicht auch erlebt. Ich wünsche das immer den Leuten, mit denen ich nicht klarkomme und denke, Mensch, der müsste mal echt zu einem guten Therapeuten, der ihn durchwäscht. Und dann sagt Jesus oft, ja, es betrifft mich schon auch selber, gell. Also, mit Jesus kann es aufregend sein. Und was die Jünger oft gestresst hat, ist, dass Jesus die Gottesbilder über sich selbst gestürzt hat. Ihr müsst es euch mal vorstellen, ihr stürzt die Bilder, die andere Menschen über euch haben. Vielleicht deine Frau, dein Mann, dein Partner, dein Kind, dein Pastor, was denkt er über dich? Was vielleicht auch gar nicht stimmt. Und wie kannst du dieses Bild stürzen? So, darüber geht ja die Predigtreihe, also über die Bilder von Jesus, die zum Glück, die hoffentlich, die wahrscheinlich oder die auch etwas stressreich nicht stimmen. Ich erinnere da nochmal an den Anfang dieser fünf Jesusbilder vom Christoph, der Jesus, der eigentlich wie eine Frau aussieht, mit seinem Schäfchen, so ein bisschen kastriert vielleicht. Der Jesus, der in der Esoterik ist und nur als Kraft fühlbar ist, die über den Dingen schwebt und einem eine Gänsehaut macht. Oder der Jesus als Revoluzer, der vielleicht die Römer besiegt damals in Israel. All diese Bilder, die es irgendwie nicht sind. Und mich fasziniert das und manchmal stresst mich das auch an Jesus, dass er diesen Bildern nicht entspricht, dass er einfach anders ist. Und selbst als er stirbt, macht er das nicht so wie gewohnt. Er hinterlässt uns keine Leiche, keine Urne mit Asche. Er ist anders, er ist lebendig, er ist wild. Was ist nun das Wilde an der Entwaffnung? Also wir haben das heute Morgen so aufgeteilt, die schweren Sachen macht Christoph und ich mache das einfacher, eben weil ich eine Frau bin und blond. Und bevor Christoph dann zu seinem Part kommt, beginne ich mit so ein bisschen so einem Beispiel, wo Gandhi was davon kapiert hat. Mir war früher Gandhi viel sympathischer als Jesus. Jetzt ist das mindestens gleich, wenn nicht etwas verschoben. Und Gandhi, glaube ich, hat da recht viel kapiert. Und kennt er vielleicht den Rosenberg? Der hat viel zum Thema gewaltfreie Kommunikation geschrieben. Und Gandhi, glaube ich, würde sich da ziemlich drüber ärgern und würde sagen, Mensch, Rosenberg, ich mag dieses Wort gar nicht, gewaltfreie Kommunikation. Der sagt das auf Indisch, bitte verlangt nicht, dass ich das kann. Shakariga Bibliyo Susam und sagt also, mir geht es nicht um Gewaltfreiheit, sondern um was ganz anderes, was aber schwer zu übersetzen ist. Was mehr ist als nur der Verzicht auf Gewalt. Rosenberg macht Seminare dazu, also wie kann ich Konflikte lösen, wie kann ich auch in internationalen Konflikten vermitteln. Er macht die sogenannte Friedensarbeit und ich habe das mal gedacht, als ein Beispiel kurz zu erklären. Er sagt also, ich zähme Wölfe und lehre sie die Giraffensprache. Das heißt, es findet eine Transformation statt von einem Wolf über einen Weg in eine Giraffe. So, der Wolf, das ist... Pardon, jemand so wie du und ich, ja. Ein Wolf redet wölfisch und möchte gerne Recht haben. Ein Wolf spürt sich vielleicht nicht immer, ist nicht immer in Kontakt mit sich. Und wenn es hart auf hart kommt, dann macht er dir auch schon mal Schuldgefühle. Er kann beißen, kann dir Angst machen. Und ab und zu geht er schon mit Macht echt negativ um. Das ist vielleicht ein Chef, der mobbt. Das ist vielleicht ein Geistlicher, der Hierarchien aufbaut. Das ist vielleicht eine Frau, die in die Autowerkstatt geht und mit den Waffen einer Frau 100 Euro Rabatt ausschindet. So ein typisches Gespräch zwischen Mann und Frau, auf Wölfisch. Der Mann. Du kannst einfach nicht mit Geld umgehen. Die Frau. Immer musst du mich kontrollieren, Blödmann. Okay, die Giraffe. Giraffe sind Tiere, die haben ein riesiges Herz. Nicht nur, damit sie das Blut auch in den Kopf pumpen, was bei mir jetzt nicht ganz so schwierig ist, sondern sie haben auch übertragen gesagt, ein sehr großes Herz. Sie haben quasi sehr viel Liebe und giraffisch, oder wie man das nennen würde, ist die Sprache des Herzens. Die Grundidee ist sehr einfach. In einem Giraffendeutsch, Giraffensprache zu lernen, aber die Umsetzung ist wie immer nicht leicht. Also die Giraffe muss nicht recht haben, aber sie möchte glücklich leben. Die Giraffe lädt ein zu einem Kurs in Wundern. Die Giraffe kennt Macht und kann positiv damit umgehen, sodass du Vertrauen fasst zu ihr. Übrigens ist die Giraffe ja im Deutschen weiblich. Also, was sagt der Mann zur Frau in Bezug auf Geld, auf Giraffisch? Das beschreibt der Typ der Rosenberg so in seinem Buch Konflikte lösen durch gewaltfreie Kommunikation. Der Mann. Ach, Baby, du hast schon wieder 200 Euro für diese schwarzen Schuhe ausgegeben. Mir macht das Angst. Du weißt, dass wir nicht so viel Geld haben und du weißt, dass du das öfters machst. Mir ist es ganz wichtig, als Mann für dich und für uns und für unsere beiden Kinder zu sorgen. Und meine und unsere Finanzplanung wirft das immer wieder durcheinander. Die Frau. Ich habe dir, glaube ich, gar nicht erzählt, wie schlecht es mir geht. Ich habe manchmal einfach keine andere Lösung als diesen blöden Kaufrausch, der unser Konto immer wieder reinreißt. Und nach diesen schwarzen Schuhen fühle ich mich wenigstens eine halbe Stunde richtig gut. Auf Giraffisch geht es um Bitten. Es geht um Wünsche zu äußern und um die Bedürfnisse hinter einer Not, in einer Not, die Bedürfnisse zu sagen. Dieser Rosenberg hat damit sehr viel Erfolg und manchmal denke ich, das ist auch so eine Art Jesus, der würde vielleicht auch zwischen Palästinensern und Israelis und zwischen sogenannten Heiden und Christen und Moslems und Christen und wem auch immer vermitteln können und damit gute Erfolge haben. Bei Rosenberg ist viel möglich, nur mit dieser einfachen Sprache und Christoph kommt jetzt gleich, aber mich hat das begeistert von dem Rosenberg oder von Gandhi oder von Jesus, diese neue Art der Kommunikation zu lernen. Okay.
Okay, das mit blond und die einfachen Dinge, ne, das hat sie gesagt, das habe nicht ich ihr gesagt. Vielleicht wird es aber so ein bisschen abwechslungsreicher für euch, wenn zwei verschiedene Leute dasselbe Thema beleuchten. Natürlich haben wir uns abgesprochen und erzählen jetzt nicht einfach aus Versehen die gleichen Dinge. Entwaffnung. Humor kann entwaffnen. Gandhi hatte eine Idee, wie man Gewalt begegnet, sodass sie entwaffnet. Wölfe können entwaffnet werden. Giraffisch finde ich ziemlich anstrengend, wenn ich mir das so anhöre. Klingt so nach diesem Luigi, der betroffen ist. Aber darum geht's. Ich hoffe, ihr habt so ein bisschen jetzt durch das, was Kirstin so an kleinen Schlaglichen gesetzt hat, schon mal ein Gefühl dafür gekriegt, um was es geht. Letztlich eigentlich um Liebe, die entwaffnet. Ich werde jetzt euch den entwaffnenden Messias kurz vorstellen, Jesus, und dann versuchen zu übertragen, okay, wenn wir kleine Christusse sind, die wir uns Christen nennen, was würde denn das für uns bedeuten? So zu leben, wie er es vorgemacht hat. Und wie gesagt, ich habe das Gefühl, Christus, dieser wilde Messias, ist an manchen Punkten sehr anders, als wir ihn so kennen. Und ich habe ja da in der Mail geschrieben, ich glaube, er hätte besser nach Woodstock gepasst, als es manchen von uns recht ist. Denn immerhin waren dort Leute, die irgendwie das Gefühl haben, lieben, einander lieben, ja, kommt dem Leben näher, tut dieser Welt besser als Gewalt. Das war die Zeit, in der Vietnam dort war. Also ich will nur mal kurz sagen, ich habe überhaupt keine Ahnung von Woodstock. Ne? Ich habe eine Dokumentation gesehen und gedacht, oh, das ist ja interessant, das passt ja. Jetzt verstehe ich endlich mal den Mythos. Aber ich glaube, hier ist auch keiner da, der damals dabei war. Deswegen kann man über Woodstock denken, was man will irgendwie und auch sagen, was man will. Okay, also Liebe ist das Stichwort, ja? So, wie entwaffnet Christus? Mein erster Punkt. Liebe ist unzweifelhaft die Haupttriebkraft im Leben von Christus, im Leben des wilden Messias. Aber, und deswegen habe ich irgendwie auch an Woodstock denken müssen, aber er war nicht lieb in dem Sinne. Er schien nicht zu meinen, dass Liebe als Triebkraft im Leben haben, dass das bedeutet, ich muss zu allen Menschen lieb und nett und angepasst und vielleicht auch irgendwie bürgerlich sein. Er schien viel mehr zu wissen, was Gandhi wusste, was dieser Rosenberg verstanden hat. Liebe ist eine mächtige Sache. Liebe hat Macht. Es ist die bessere, die mächtigere Kraft als Gewalt und Hass. So, damit meine ich nicht, dass Jesus sozusagen Liebe nur als Mittel zum Zweck einsetzte. Gott ist geradezu Liebe. Christus, Liebe ist geradezu sein Wesen, beschreibt geradezu sein Wesen. Aber diese Liebe ist nicht lieb und nett, diese Liebe ist kraftvoll und scheut sich nicht, wilde Dinge zu tun. Okay, ein paar Schlaglichter jetzt von mir, nur dass sie aus der Bibel stammen. Das erste, Johannes 3, Vers 16, einer wahrscheinlich der bekannteste Bibelvers. Könnt es selber lesen. Gott hat die Menschen so geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gab. Also, Liebe als die Triebfeder in Gottes Herz. Aus Liebe wird der Mensch. Mit Liebe entwaffnet er die Menschheit. Und jetzt kann man sich anschauen, was das bei Christus im Leben praktisch bedeutete. Wie sah das aus? Er begegnete Menschen mit Liebe, die eigentlich Hass oder Verachtung oder Verurteilung oder einen Tritt in den Hintern verdient hätten. Ich reiße das wieder in so ein paar Szenen nur an, ohne auf diese Szenen näher einzugehen. Da sitzt ein Zöllner auf einem Baum. Zöllner ist gleich, in der damaligen Denke, Zöllner ist gleich mieses, verräterisches, habgieriges Schwein. Ja. So denkt man über ihn und so denkt ein Zöllner, dass man über ihn denkt. So, Jesus bemerkt ihn da oben, er klettert auf diesen Baum, weil er den wilden Messias sehen will. Jesus bemerkt ihn da oben, lädt ihn zum Essen ein. Nein, lädt sich bei ihm zum Essen ein. Kleiner Unterschied. Für uns ist das irgendwie keine große Geschichte, klingt sogar fast schon langweilig, außer dass es lustig ist, dass so einer auf den Baum klettert. Aber für die damalige Zeit war das eine sehr große Sache. Liebe bewegt, also diese Liebe, die Gott bewegt, die bewegt Christus sozusagen, sich die absolut falschen Menschen zu Freunden zu machen. Jemand, von dem man sich nach Meinung der anderen fernhält und wahrscheinlich sogar zu Recht fernhält, wird überraschend mit Ehre, mit Wertschätzung überschüttet. Einen großen Rabbi zu sich beim Essen zu haben, das ist wie der Sechser im Lotto. Und nach diesem Essen ist Zachäus, so heißt er, nicht mehr derselbe. Liebe bewegt Christus, sich die falschen Freunde zu machen. So, ein anderes Essen. Bei einem anderen Essen ist Jesus bei einem seiner schärfsten Gegner zu Besuch, ein Pharisäer, die Luft knistert. Ich weiß nicht, wie gern du dich von Leuten zum Essen einladen lässt, von denen du weißt, sie wünschten mich auf den Mond. Er ist da beim Essen, eine peinliche Frau kommt rein, Prostituierte, weint, küsst Jesus die Füße, salbt sie mit Duftöl ein, trocknet ihm die Füße mit ihren Haaren. Eine Situation, wo du denkst, hier wäre ich jetzt einfach am liebsten nicht dabei. Und der Pharisäer wäre es auch gerne nicht gerne. Also ihm ist das echt unangenehm. Und Jesus sagt dann zu ihm, Simon, er kennt ihn mit Namen, Simon, diese Frau, ich sag's jetzt mit meinen Worten, ne, handelt so peinlich, weil sie liebt. Und warum liebt sie? Weil sie überraschend und unverhältnismäßig geliebt worden ist. Ich habe sie wertgeschätzt. Das sind meine Worte. Wörtlich steht dort, ihr ist viel vergeben worden. So, und das hat ihr Leben auf den Kopf gestellt. Was ist mit dir, Simon? Du hast mir nicht mal Wasser gegeben für die Füße zum Waschen, was eigentlich üblich ist. Du hast mich nie mit einem Kuss begrüßt, wo man sagen könnte, naja, aber war wohl damals so normal, ja? Duftöl, Fehlanzeige, Simon. Warum? Siehst du, dass Liebe Leben verändert? Aber du hältst an Verurteilung, an Verachtung fest. Und es gibt noch eine andere Szene, wo sowas Ähnliches passiert. Da lassen so ähnliche fromme Richter ihre Waffen fallen, werden buchstäblich entwaffnet, lassen ihre Steine fallen, weil Jesus sie genauso wie hier konfrontiert. Okay, ihr verurteilt diesen Menschen, steinigt ihn doch bitteschön. Aber das soll nur derjenige tun, der von sich sagen kann, ich habe eine reine Weste. Gar nichts habe ich mir vorzuwerfen. Und die Jungs gehen weg und lassen ihre Steine fallen. Also Jesus beschämt die, die verurteilen wollen. Das bedeutet Liebe konkret. Noch eine Szene. Jesus redet mit seinen Jüngern. Es steht Abschied an, Abschied für immer. Also, das sind gewichtige Worte, die Jesus jetzt sagt, ne? Abschiedsszene. Die Jungs schauen zu ihrem Meister auf. Sie sind die Schüler, er ist der Lehrer. Sie sind die Jünger, er ist der Rabbi. Sie sind die Knechte, er ist der Herr. Und Jesus findet das nicht. Er sagt, ich habe euch mit einer Liebe geliebt, die ich vom Vater bekomme. So wie Gott mich liebt, so habe ich euch geliebt. Und ich werde mein Leben für euch geben. Wer hat größere Liebe für seine Freunde, als der sein Leben für seine Freunde gibt? Und dann sagt er, und genau das seid ihr, ihr seid Freunde. Ihr seid Freunde, nicht Knechte. Jungs, nicht ihr habt mich als Lehrer ausgesucht, weil ich so gut bin, sondern ich habe mir euch ausgesucht, genau euch. Ihr seid meine Freunde, also liebt sie so, wie ich euch liebe. Das ist entwaffnend. Da sind jetzt gar nicht irgendwie Gegner von ihm, sondern seine engsten Freunde, die durch seine Wertschätzung entwaffnet werden. Letzte Szene, Jesus stirbt am Kreuz, von unten schauen die Soldaten herauf, die ihn seit Stunden gequält haben und jetzt zum Schluss an ein Kreuz nageln. Und selbst jetzt bittet er Gott um Gnade für diese Menschenschänder. Er sagt, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen überhaupt nicht, was sie tun. Das ist Liebe, die keine Grenzen mehr hat. Jetzt könntest du fragen, ist es Liebe, die entwaffnet? Denn die Soldaten hat es nicht entwaffnet. Aber jemand anderen. Da hängen mit ihm zwei Leute am Kreuz, die es verdient haben. Zwei Leute werden hingerichtet mit ihm. Der eine stimmt in die Mobbingchöre der Soldaten ein, schimpft auf Jesus ein. Ich dachte, was soll man auch anderes machen, wenn man gerade an einem Kreuz hängt und darauf wartet, dass man stirbt und totgefoltert wird. Nur der andere begreift plötzlich, was hier geht und sagt, hey, wir hängen hier zurecht, aber der da, der ist unschuldig. Jesus, denk an mich, wenn du in dein Reich kommst, sagt er. Diesen Verbrecher hat es entwaffnet, was er da gerade erlebt. Und Jesus antwortet ihm, noch heute wirst du mit mir im Paradies sein. So, das ist die Macht von Liebe. Diese Liebe ist nicht lieb, die ist eigentlich total konfrontativ. Diese Liebe hasst das zerstörerisch Böse im Menschen. Aber niemals hasst sie den Menschen selbst. Diese Liebe unterscheidet zwischen dem Bösen und dem Menschen. Über das Böse geht die Liebe nicht hinweg. Nicht über die Arroganz der Pharisäer oder über das, was die Soldaten tun oder wie immer. Diese Liebe entlarvt das geradezu. Sie holt es ans Licht, aber sie entwaffnet dadurch, dass der Mensch in der Begegnung mit Gott sich zutiefst wertgeschätzt und geliebt fühlt. Egal, was für ein Schwein er ist. So viel zu dem wilden Messias. Und jetzt zu uns. Was sollten wir tun, wenn wir kleine Christusse sind? Uns Christen nennen. So, Jesus sagt das selbst, was wir tun sollen. Bergpredigt, Matthäus 5. Ihr habt gehört, dass gesagt ist, du sollst deinen Nächsten lieben und deinen Feind hassen. Ich aber sage euch, liebt eure Feinde und bittet für die, die euch verfolgen, damit ihr die Kinder seid eures Vaters im Himmel. Denn er lässt seine Sonne aufgehen über Böse und Gute und lässt regnen über Gerechte und Ungerechte. Denn wenn ihr liebt, die euch lieben, was werdet ihr für einen Lohn haben? Tun dasselbe nicht auch die Zöllner? Und wenn ihr nur zu euren Brüdern freundlich seid, was tut ihr Besonderes? Tun dasselbe nicht auch die Heiden? Darum sollt ihr vollkommen sein, wie euer Vater im Himmel vollkommen ist. Kurz, er sagt, Liebe würde bedeuten, liebt da, wo Hass die normale Reaktion ist. Diese Aufforderung ist sehr wild und ich finde, diese Aufforderung kann einen wild machen. Denn Jesus verlangt etwas eigentlich Unmögliches von uns. Auch wenn er zugegeben das selber ganz gut hingekriegt hat. Feindesliebe, ne? Das ist für manchen ein Reizwort, Feindesliebe. Es klingt so ungerecht, es klingt so nach sich nicht wehren und sich fertig machen lassen. Mich macht das auch ein bisschen wild. Für mich ist es leichter, das zu hören, wenn ich verstehe, warum denn Feindesliebe. Und das ist das, was Gandhi verstanden hat übrigens. Ja, warum soll ich meine Feinde lieben? Im Alten Testament findet sich eine ganz ähnliche wilde Idee, wie Jesus sie hier formuliert. Paulus hat diesen alttestamentlichen Vers später mal zitiert und da steckt die Begründung mit drin. Da steht sowas Ähnliches, Sprüche 25, hungert dein Feind, so speise ihn mit Brot, dürstet ihn, so tränke ihn mit Wasser. Das wäre Feindesliebe. Ne? Dann, denn du wirst feurige Kohlen auf sein Haupt häufen und der Herr wird es dir vergelten. Also du wirst feurige Kohlen auf eines anderen Haupt sammeln. Ich habe so ein bisschen gelesen, ich hatte das Gefühl, keiner weiß so richtig, woher dieser Spruch kommt, der muss ja irgendeinen Sitz im Leben haben, aber jeder weiß, was er bedeutet. Was er bedeutet, heißt, du beschämst den anderen durch Freundlichkeit. Was das mit Kohlen zu tun hat, weiß ich nicht, gibt verschiedene Theorien. Aber du überwindest das Böse mit Gutem. Ja? Und du veränderst damit den Bösen. So. Feindesliebe ist also eigentlich nicht nur. Nein, es ist eigentlich keine extrem pazifistische Einstellung, wo man sagt, Waffen müssen alle abgeschafft werden, Armee darf nicht sein und so. Sondern Feindesliebe ist eher eine Strategie, eine entwaffnete Strategie, allerdings ohne Erfolgsgarantie. Ne, Jesus ist beim Feindelieben umgekommen, muss man schon auch sagen. Und doch hat er dadurch gewonnen, aber das ist eine andere Geschichte. Wie könnte das aussehen, wenn wir das Gleiche tun wie Christus? Wenn wir mit einer Lebenseinstellung leben, die das Böse hasst, aber den Bösen, den Menschen liebt, egal welchen. So, es würde praktisch bedeuten, Menschen nicht zu verachten, jetzt brauche ich wieder so ein paar kurze Beispiele, Menschen nicht zu verachten, die es verdient hätten, verachtet zu werden. Also, welche Leute verachtest du? Neonazis? Schlagersänger? Ich muss sagen, vor allen Dingen, wenn die dann noch jung sind. Ernsthafter, Leute, die ihre Position ausnutzen, um dich klein zu machen? Oder den ewig motzenden Hausmeister in deinem Wohnblock? Keine Ahnung. Feindesliebe würde jetzt bedeuten, in diesen Leuten mehr zu sehen und sie trotz allem mit Wertschätzung zu behandeln. Ich glaube, dass Wertschätzung übrigens das Entwaffnendste ist, was Christus gelebt hat. So stelle ich mir das jedenfalls vor, irgendwie, wenn man ihm begegnete, diese Wertschätzung, die darüber kommt. Und wenn man es jetzt nochmal nicht nur auf unsere Feinde bezieht, du kannst auch an deine Freunde dabei denken. Ich finde, wir müssten viel verschwenderischer damit umgehen, mit Wertschätzung. Also angenommen, du würdest jeden Tag einem Menschen, also immer einem anderen, aber täglich sagst du einem Menschen, wie gut er aussieht. Es müsste ja möglich sein, täglich einem Menschen zu begegnen, dem man das sagen kann, ohne zu lügen. Was würde das verändern eventuell? Und vielleicht gibt es wichtigere Dinge als das Aussehen, was man loben kann, wertschätzen kann, einfach weil es da ist. Das würde die Welt verändern um uns herum, nehme ich an. Also Wertschätzung, jetzt bei der Feindesliebe sogar für Menschen, die es nicht verdient haben. Was würde Feindesliebe noch bedeuten? Es würde vielleicht bedeuten, auf sein Recht zu verzichten. Das hat in unserem Alltag, habe ich so gedacht, glaube ich, ganz oft mit Geld zu tun. Also unsere Auseinandersetzungsspiele drehen sich oft um Geld. Kerstins Beispiel war ja auch, ging um Geld, ne? Also finanzielle Streitigkeiten, Erbe oder Unfallkosten und es gibt Stress mit der Versicherung oder solche Sachen halt. Und jetzt würde Feindesliebe vielleicht bedeuten, ich verzichte auf mein Recht. Ist das nicht unfair? Ja, natürlich ist das unfair, total unfair. Und das kann auch keiner von dir verlangen, das zu tun. Aber man könnte überlegen, würde Jesus vielleicht hier und da sagen, verzichte doch auf dein Recht. Du schuldest mir 1.000 Euro, du hast es nicht, weißt du was? Geschenkt. Ist ein bisschen wild, ja, ist ein bisschen wild. Was bedeutet Feindesliebe? Es könnte bedeuten, dritter Punkt, dass du in dem Moment, wo dich ein echt böser Mensch echt wütend macht, nicht reagierst in dem Moment. Einfach nicht reagierst. Denn wenn du reagierst, wirst du wahrscheinlich wütend reagieren, wenn du spontan reagierst. Ja? Konkret, du schreibst die Mail nicht. Oder du schreibst sie, um dich abzureagieren und dann löschst du sie. Oder du schreist nicht zurück. Oder du sagst das sarkastisch ekelhafte Wort nicht, was du sagen könntest. Oder du zerkratzt den Lack deines Nachbarn nicht am Auto. Oder du trittst auf seinen Hund nicht oder was immer deine spontane Reaktion ist. Also einfach, ihr versteht das, auch wenn ich so alberne Beispiele bringe, ja, nicht sofort reagieren. Das ist ein Weg auf dem Schritt zur Feindesliebe, denn mindestens unterbricht es mal die Schlacht. So, und dann fährst du runter und mit einem kühlen Kopf überlegst du, gäbe es noch andere Reaktionsmöglichkeiten? Gäbe es sogar so eine Wilde, dass ich ihm Gutes tue, dem Menschen, der mir Schlechtes tut? So, also das Prinzip ist klar, diese Strategie. Ist das einfach? Nein, das ist nicht einfach. Kann ich das gut? Nein, das kann ich auch nicht gut. Sollte man das versuchen? Unbedingt. So, zum Schluss noch, dann kommt Kirsten nochmal dran. Aber mein Schluss. Du hast jetzt vielleicht eine Frage im Kopf. Wie weit geht das? Hat Feindesliebe Grenzen? So, man könnte sagen, naja, bei Jesus hatte es keine Grenzen. Jedenfalls nicht, was seine eigene Leidensbereitschaft anging. Er starb daran. Und er betete noch am Kreuz für seine Feinde. Dann habe ich gedacht, naja, vielleicht hatte Feindesliebe bei ihm schon so eine gewisse Art Grenze, nämlich dann, wenn es um den Schutz Dritter ging. Also er war ja knallhart gegenüber Leuten, deren böses Verhalten andere quälte. Also, ich habe so gedacht, Feindesliebe bedeutet nicht, unterdrückte und misshandelte nicht vor der Gewalt der Unterdrücker und der Misshandler in Schutz zu nehmen. Darum, vielleicht könnte man so sagen, Feindesliebe hat keine Grenzen, aber Feindesliebe muss auch Grenzen setzen. Also wenn einer ein Kind misshandelt und du stehst dabei und im Sinne der Feindesliebe sagst du, das finde ich nicht gut, aber ich schätze dich wert und ich werde jetzt auch mal nicht spontan reagieren und schon gar nicht mit Gewalt, dann ist das nicht Feindesliebe, dann ist das unterlassene Hilfeleistung. Also, darum braucht ein Rechtsstaat Polizei, die Waffengewalt einsetzen kann, um Recht durchzusetzen. Deswegen braucht ein Rechtsstaat eine Armee. So, es ist traurig, dass das so ist, aber diese Welt ist nur als halbwegs friedlicher Ort zu gestalten, wenn Gewalteinsatz ein Mittel ist, oder? Und sie wäre nicht als halbwegs friedlicher Ort zu gestalten, wenn wir sagen, immer Gewaltlosigkeit, immer Verzicht auf mein Recht, immer die rechte Backe hinhalten. Weil das kann ich für mich entscheiden und für mein Leben. Aber wenn es um Dritte geht, muss ich schützen, so wenn ich kann, oder? Also, ich habe gedacht, vielleicht kann man so sagen, Liebe zum Feind hat da seine Grenzen, wo es die Liebe zum Schwachen, wo es mit der Liebe zum Schwachen kollidieren würde. Wo ich mich entscheiden muss, hier zu handeln, auch wenn es nicht gewaltloses Handeln ist. So, also das katholische Hilfswerk Miserior, die haben das in einem schönen Satz ausgedrückt. Ich weiß nicht, ob sie dabei an Gewaltlosigkeit dachte, aber dieser Satz, dieser neue Slogan von ihnen, der lautet: Mit Zorn und Zärtlichkeit an der Seite der Armen. Das finde ich irgendwie gut. Mit Zorn und Zärtlichkeit an der Seite der Armen. Manchmal ist Zorn angebracht. Feindesliebe ist nicht Zornlosigkeit. Denn Zornlosigkeit lässt aus Liebe zum Starken den Schwachen im Stich, ne? Also, Feindesliebe setzt zumindest Grenzen. Und ich glaube, Feindesliebe hat auch eine Grenze in meiner persönlichen Kraft. Also, wir sind keine kleine Christusse. Wir versuchen das zu sein, aber wir sind nicht Christus. Und die Strategie mit dem feurige Kohlen auf eines anderen Haupt sammeln und Böses mit Gutem überwinden oder so, hat keine Erfolgsgarantie. Und das heißt, es kann sein, dass ein Mensch, der nicht irgendwann auch mal eine Grenze setzt und sagt, okay, also bis hierher und nicht weiter, dass der untergeht. Weil das Böse böse bleibt und den Guten platt macht. Also ich hoffe, dass diese Eingrenzung jetzt nicht dazu führt, dass du denkst, oh, ach so, da ist das mit der Feindesliebe nicht so wild. Sind groß steile Sprüche, macht man im Ernst nicht wirklich so, ne? Hat der Christoph jetzt gesagt. Eigentlich soll man sich dann doch wehren. Sondern ich hoffe, du lässt dich herausfordern, wild zu handeln, weiter zu gehen als bisher, aber dich nicht der Illusion hinzugeben, dass das die Welt um dich herum friedlich machen wird und sie komplett entwaffnet. Und deswegen könnte es sein, dass du vielleicht sagen musst, okay, ich wage es mal, den nächsten Schritt zu gehen. Den ich zu wagen bereit bin. Den ich auch selber wagen kann, weil ich weiß, mit meiner Kraft kann ich das kann ich aushalten an Aggression, die mir dann eventuell entgegenkommt. Und dann wünsche ich dir die Erfahrung, dass die Liebe dann tatsächlich du immer wieder erlebst als eine stärkere Waffe, als eine entwaffnende Waffe. Eigentlich ist das falsch. Die Kirsten hat mich darauf hingewiesen, hat gesagt, wenn du sagst, Liebe ist eine Waffe, das ist eigentlich nicht richtig und das stimmt. Sagen wir eine stärkere Macht, die andere wirklich die Waffen fallen lässt. So, und die Kirsten hat noch, wie viel Zeit haben wir noch? Ein oder zwei, wie du magst, persönliche Erlebnisse. Ach, da ist sie ja schon.
Ach, mir tut das total leid, dass ich bei Christoph keine 1.000 Euro Schulden habe. Okay. Wenn man hier vorne steht, dann sieht man ganz wenig, also es ist sehr geblendet, nur die ersten drei Reihen. Und da gibt's wirklich hübsche Leute, also den Markus und die Lucia zum Beispiel. Okay, jetzt hat der Christoph das ziemlich dicht auf den Punkt gebracht und ich will einfach nur ein Beispiel erzählen. Ich hatte ursprünglich gedacht, zwei, noch was zu der friedlichen Revolution 89 zu sagen, aber ich lasse das weg und erzähle ein bisschen was aus der Hausbesetzer-Szene. Und ich hoffe, ihr kriegt das hin, das Beispiel so ein bisschen auf eure Situation zu übertragen. Wir sind nicht in Woodstock und auch nicht in der Hausbesetzer-Szene. Aber ja, wir können vielleicht untereinander da was lernen daraus. Vielleicht geht es dir auch so wie mir. Ich habe in meinem Leben wenig von der Schule oder auch nicht so viel im Studium gelernt, nicht so viel von Institutionen, auch nicht so viel von der Kirche, aber viel von Künstlern, viel von Leuten, die sehr ehrlich leben, die sich ausdrücken, die versuchen, Worte zu finden, mutig zu sein, denen Zivilcourage wichtig ist. Und ich habe auch von Hermann Hesse gelernt, ohne dass es jetzt für mich so der Künstler ist. Der hat ein ziemlich gutes Zitat gesagt: Weich ist stärker als hart Wasser ist stärker als Fels und Liebe ist stärker als Gewalt. Und so mit dem Eindruck der friedlichen Revolution 1990 musste ich da an die Hausbesetzer-Szene ziehen. Wenn ich das erzähle, dann mache ich das übrigens nicht, um anzugeben, damit er denkt, ich bin toll. Also ich bin toll, aber so, sondern das war leider echte Verzweiflung. So, also ich bin rausgeflogen zu Hause und musste irgendwo hin und bin in die Szene und war noch sehr naiv, so mit 18, so auch wie naiv dann mit 20, wo ich dachte, ich komme jetzt in die christliche Szene und die sind alle nur ganz nett. Jedenfalls mit 18 in der Hausbesetzer-Szene auch naiv und dachte, da sind jetzt alles Pazifisten, alles Woodstock-Leute, Müslifresser, alle mit diesen langen Röcken und ja, Umweltschützer. Und da waren ganz viele tolle Leute. Zum Beispiel hat die Stadt dann meine Fenster zugemauert von außen, um mich da rauszukriegen, haben mir einfach Jungs von nebenan Werkzeug geschenkt und wir haben die Steine wieder rausgeklopft, sodass etwas Licht in meine Wohnung kam. Einfach umsonst. Oder haben mir Essen geschenkt oder Kleidung oder Möbel und haben mir geholfen, da meine Wohnung sauber zu machen. Da waren erst Mäuse drin. Und also ich schätze Haustiere, aber jetzt nicht auf die Art. Und das fand ich toll. Total umsonst. Ich wusste, ich kann nichts zurückgeben, aber sie haben mich beschenkt und gegeben. Und das war so ein, ja, war so ein bisschen Woodstock-Feeling oder früher, wenn du Sozialist bist, hoffentlich nicht, aber wenn, dann würdest du denken, so stelle ich mir Kommunismus vor, ja. Also Kommunismus ist nicht, aber genau. Was ich nicht wusste, dass in dieser Szene genauso Kriminelle sind. Serientäter, Vergewaltiger, alles mögliche an üblen Leuten. Und dass die Linksradikalen, die ich damals gar nicht so schlecht fand, durchaus auch gewaltbereit sind. Das heißt, es gab regelmäßig Straßenschlachten. Zum Glück kannten wir immer jemanden von irgendwo, der das organisiert hat, sodass wir uns dann gut geschützt haben da, gerade wir Mädels. Und in der Straßenschlacht, da auch in meiner Straße, sind mindestens 2 Menschen gestorben. So, also das war so ein bisschen die Umgebung. Und auch deswegen war das Zitat für mich wichtig. Zu wissen, es geht nicht um Gewalt und Gewalt kann keine Lösung sein, auch in dieser komischen Szene. Und jetzt erzähle ich die Sache mit den Schnürsenkeln. So, ehrlich gesagt hoffe ich, ich habe es nicht schon mal erzählt. Oh, nicht schlecht. Okay, die Schnürsenkel. Ich gehe sehr gerne tanzen, das war schon immer so und war damals dann irgendwo tanzen, kam nach Hause und musste, also ich habe im Hinterhaus gewohnt, musste durch ein Vorderhaus, durch einen dunklen Gang und da waren verschiedene Leute, die gerade von einer Prügelei kamen und noch sehr aufgeheizt waren und dann mit mir quasi weitergemacht haben. So. Also ich hatte keine Chance, die haben mich ganz gut verprügelt und ich bin dann aber, also verprügelt und so, aber nicht noch schlimmer nach Hause gekommen. Und ich wusste, der eine Mann, der am meisten Lust hatte zu schlagen und was weiß ich, was ihn dabei aufgeregt hat, hatte bunte Schnürsenkel. Okay, ich war zu Hause, habe das verarbeitet, habe versucht, mir erste Hilfe zu leisten und so weiter. Und ich habe kaum was gesehen, wie die Leute aussahen, weil der Gang komplett dunkel war, ungefähr. Ja, wenn man jetzt hier das gesamte Licht ausmachen würde. So. Eine Woche später war ich, sorry, wieder beim Tanzen und kam auch spät nach Hause, allerdings diesmal mit einem Kumpel, weil ich gesagt habe, hey, ich habe Schiss, wäre gut, wenn du mich bis zur Haustür bringst. So, und er fährt mich also nach Hause und wir halten, es schneit, es ist Winter, war damals der erste Golfkrieg und vorne auf der Straße liegt was. Es ist mindestens 10 cm Schnee und da liegt so ein langer Gegenstand. Und wir fahren ran und wir merken, boah, das sieht aus, als wenn da ein Mensch liegt, schneebedeckt. Und steigen aus dem Auto aus, Licht ist an, leuchtet dahin. Und wir sehen, dass da ein Typ liegt, stinkt nach Alkohol, ist schon sehr, sehr kalt, unterkühlt, so atmet noch ganz flach. Ist total stockbesoffen, also auch nicht ansprechbar. Und ja, ich sehe den Schnee auf ihm und wie er da liegt. Und ganz durch Zufall sehe ich, dass der Typ bunte Schnürsenkel hat. Und dann beginnt in mir dieser Kampf zwischen Wolf und Giraffe quasi. Ich denke, hey, jetzt habe ich die Gewalt über dieses sorry Schwein. Und verstehe gar nicht, wie das kommt, dass das Leben, das Zufall, Gott diesen Typ mehr in meine Hand gibt, also mit dem Kumpel zusammen. Und Ja, also ich bin schon jemand, auch wenn ich erst 37 bin, der mein Herz ein bisschen kennt. Und das ist nicht immer schön, was man in seinem eigenen Herzen findet. Ich wusste aber auch, ich dachte an dieses Zitat, ich dachte an das Wenige, was ich von Jesus verstanden hatte, an Gandhi. Und ich dachte an die friedliche Revolution, wie wir Leute, die durchaus bereit waren, auf uns zu schießen, totzuschießen, uns einzusammeln und das Ganze mit Gewalt zu unterdrücken, wie wir diese Leute mit Gebet und Mut und Gewaltlosigkeit besiegt haben. Und wir knieten da neben dem Typen und machten den Schnee weg und drehten ihn um und sprachen mit ihm. Und ich habe mich so geschämt und habe gedacht, Jesus, eine Seite von mir würde ihn gern wenigstens noch ein bisschen liegen lassen. Und die andere Seite schämt sich gleichzeitig dafür und will ihn natürlich retten. Ich will ja nicht, dass er stirbt dann meinetwegen. Das ist zum Beispiel für diese auch unterlassene Hilfeleistung, was Christoph angedeutet hat. Und ich merkte, dass es gar nicht um Moral geht, wenn wir über sowas predigen. Was ist Feindesliebe? Was ist entwaffnende Liebe? Dann, ja, ich hoffe, dass das kommt jetzt bei euch nicht so an, dass es jetzt um ein super moralisch hochethisches Handeln geht. Nebenbei vielleicht, aber das ist nicht das Eigentliche. Die Liebe ist das Eigentliche. Und also schlussendlich haben wir dann diesem Mann geholfen, ins Auto gesagt. Der hat dann noch alles vollgereiert. Wir haben ihn ins Krankenhaus gebracht und ich habe, also der war nicht ansprechbar, so ähnlich wie die manche Jugendliche, die so Komasaufen machen. Und ich habe ihm einen Zettel in sein Zeug gesteckt und dem Arzt gegeben. Also ganz kurz nur mein Name. Ich heiße Kirstin und bin die Frau, die er zusammengeschlagen hat. Und er hat es geschafft. Also ist durchgekommen und die haben ihn gut versorgt. Und ja, ich habe in meinem Leben beides. Situationen, wo ich es nicht geschafft habe, gut zu reagieren oder in diesem Sinn. Und manchmal auch welche, wo ich das Gefühl hatte, ich habe doch genug Liebe von Jesus kapiert und aufgenommen und verstanden, um sowas Neues hinzubekommen. Und bei diesem Mann war mir wichtig, also wir haben uns dann auch nicht wiedergesehen oder irgendwie, ich habe auch nicht so einen großen Wert drauf gelegt, bei diesem Mann war mir wichtig, dass ich ihn einerseits nicht verurteile, auch wenn das nicht richtig war, was er gemacht hat, und nicht, weil er mit Gewalt gehandelt hat, ich ihm jetzt die Gewalt zurückgebe, weil dann dieser Kreislauf nie aufhört. Und das ist ein bisschen das vielleicht auch, was Christoph gemeint hat, besiege das Böse mit Gutem, also richte den anderen nicht, denn da, wo ich jemand richte oder wo ich jemand verurteile, bin ich ganz gut prädestiniert, genau dasselbe zu machen, dasselbe zu verhalten, dasselbe mich genauso zu verhalten, dasselbe zu leben. Also, bitte nicht, dass ihr denkt, ich bin jetzt ein Held, aber das war einfach ein Beispiel, dass es möglich ist und dass das Leben manchmal absolute, absurde Situationen bereithält, die einen fragen, wo stehe ich und wo stehst du? Wie entscheidest du dich und wie nutzt du deine eigene Freiheit? Ja, also ich bin jetzt am Ende und bevor noch ein, also ich meine mit der Predigt am Ende und bevor noch ein Lied kommt, würde ich noch gern ja gemeinsam mit euch beten. Jesus, ich danke dir, dass du eine liebevolle und vorsichtige Art hast, uns zu entwaffnen und ja oder einen Schritt zurück uns erstmal zu zeigen, wo wir echt Schiss haben und Misstrauen oder wo wir viele schlechte Erfahrungen vielleicht auch mit dir gemacht haben oder mit Gebet oder mit Kirche oder mit Vertretern davon. Ich danke dir, dass du vorgelebt hast und gezeigt hast, dass deine Liebe unglaublich viel kann. Ja, und ich bitte dich für unsere Herzen, dass du unsere Herzen festmachst in dieser Liebe und in diesem Erbarmen und genauso in dieser Wildheit. Ich danke dir, dass du uns nicht zahm machst, sondern lebendig, dass wir immer mehr wir selbst werden dürfen und ich bitte dich, dass wir ja meistens ganz gute Vertreter quasi von dir sind, Jesus, dass wir nicht wie Gandhi oft gesagt hat, er schätzt dich, aber deine Leute nicht, sondern dass wir gute, ja Jesus, dass wir gute Hinweisschilder auf dich sind und deine Liebe hier in diese verkorkste Welt bringen. Bitte dich, dass du uns hilfst dabei und ich danke dir, Jesus, dass du wirklich wild bist. Amen.
Weitere Predigten sowie Informationen zur City Church Würzburg findest du im Internet unter www.citychurch.de.